Wow, oder? Zwei Welten, Himmel und Erde, berühren sich im Lobpreis. Das ist, wo Gottes Geist eine Verbindung schafft zwischen zwei Welten, die eigentlich nicht zusammenpassen, die so weit weg sind voneinander. Wie erklärt man jemandem im Urwald Borneos, was Schnee ist? Und wie erklärt man jemandem in Deutschland, wie Krokodilfleisch schmeckt? Wie erklärt man jemanden, der gefühlt in einer anderen Welt lebt, etwas aus seiner eigenen Welt, damit er versteht, was man meint? Das ist die Herausforderung, die Gott hat. Er im Himmel, in seiner Welt, möchte uns Wahrheiten, Einsichten geben aus der himmlischen Welt, die Realität, die er kennt, uns zeigen, uns erleben lassen. Aber das geht nicht so automatisch. Wir sprechen eine andere Sprache. Wir verstehen uns nicht. Wir sind auf anderen Ebenen unterwegs. Gott muss unsere Worte sprechen. Er muss unsere Materialien benutzen, damit wir halbwegs verstehen, was er meint und wie er ist. Wie schmeckt Krokodilfleisch? Ich sage immer, es ist eine Mischung aus Huhn und Fisch. Es ist nicht Huhn, es ist auch nicht Fisch, es ist was anderes. Es ist wie, aber es ist mehr. Man kann es nicht beschreiben. Abgesehen von der Frage, die steht dann immer im Raum, warum isst du überhaupt Krokodilfleisch? Und dann sage ich, naja, lieber esse ich das Krokodil, als dass es mich frisst. Aber das ist das Thema bei Gott. Wie erkläre ich Dinge aus meiner Welt in eure Welt, in unsere Welt hinein? Wie erkläre ich, wie Beziehung funktionieren kann mit mir, dem unsichtbaren Gott, in einer Welt, wo Dinge sichtbar sind? Und deswegen beauftragt Gott damals im Alten Testament den Mose, die Stiftshütte zu bauen, das Zelt der Begegnung, den Ort, wo er mit seiner Welt und unserer Welt in Berührung kommt. Ein Ort voller geistlicher Symbole, die darstellen sollen, wie Gott ist und wo wirklich tatsächliche Begegnung mit dem lebendigen Gott stattfindet. Wir starten in eine neue Serie rein zur Stiftshütte und werden einfach da einige Gegenstände näher betrachten und staunen, welche geistlichen Wahrheiten Gott dort hineingelegt hat, um uns etwas aus seiner Welt zu erzählen, damit wir ihn besser verstehen und damit die Beziehung mit ihm enger wird. Hier auf dem Bild sehen wir so eine Stiftshütte, die ist tatsächlich in Israel aufgebaut. So sah die aus. Vorne ist der Brandopferaltar, dahinter ist so ein kupfernes Becken und dann ist da dieses große Zelt und das war das Zelt der Begegnung mit Gott. Ich nehme euch kurz mit rein, wie es da drinnen aussah. Das ist jetzt das Innere der Stiftshütte, aufgeteilt in zwei Bereiche. Wir haben den größeren Teil, zwei Drittel, das ist das Heiligtum und den kleinen hinteren Teil, das ist das Allerheiligste. Dort stand die Bundeslade, der Thron, auf dem Gott saß, wo er gegenwärtig war. Und die Priester durften in dieses Allerheiligste nur ein einziges Mal im Jahr rein, am Versöhnungstag, am Yom Kippur, wo dieses Opfer für die Schuld des Volkes dargebracht wurde. Und dann wurde dieses Blut in dieses Allerheiligste hineingebracht zur Versöhnung. Das Allerheiligste war so ein Kubus, 10 Ellen, breit, 10 Ellen lang und 10 Ellen hoch, also etwa 5 mal 5 mal 5 Meter. Das Heiligtum, das war der Ort, wo die Priester hineingehen durften, und zwar täglich und zwar öfter täglich. Da stand ein Räucheraltar, da stand dieser Schaubrotetisch, ein Tisch, auf dem Fladenbrote lagen, und da war dieser Leuchter, um den es heute geht, dieser goldene Leuchter. Beide Räume, der hinterste und der vorderste, hatten keine Fenster und waren finster. Und der hintere blieb auch finster, da kam kein Licht rein, weil Gott selber das Licht ist. Er braucht keine fremde Lichtquelle, damit er sich sehen kann. Vorne im Heiligtum, wo die Priester reinkamen, da brauchte es ein Licht. Und da gab es diesen Leuchter, der Leuchter seiner Gegenwart, damit der Priester was sehen konnte. Und um diesen 7-armigen Leuchter geht es heute in der Predigt und auch den Bezug dieses Leuchters zu Pfingsten. Warum das genau zu heute passt. Laut Bibel hat der Mose eine genaue Beschreibung bekommen, wie dieser Leuchter, also wie alles aussehen soll, aber eben auch dieser Leuchter. Und das kann man in 2. Mose 25 nachlesen, da gucken wir gleich nochmal rein. Das Gewicht von diesem Leuchter wird beschrieben, das waren 35 Kilogramm reinstes Gold. Das war also der wertvollste Schatz in dieser Stiftshütte. 35 Kilogramm pures Gold. Ich habe mal nachgeguckt, heutiger Goldwert 3,5 Millionen. Da ist die ganze Handwerkskunst noch nicht eingerechnet, was da drin steckte. Also allein der Materialwert. Alles im Heiligtum war aus feinstem Gold. Ob es massiv war, wie der Leuchter, oder ob es überzogen wurde mit diesem feinsten Gold. Außerhalb des Heiligtums, da gab es auch immer wieder goldene Klammern oder irgendwelche Dinge, die waren teilweise nicht aus dem reinsten Gold, aus dem normalen Gold sozusagen, was ein Gemisch ist. Aber da drinnen im Heiligtum und im Allerheiligsten war pures, reinstes Gold. Warum? Der David schreibt einmal im Psalm 29, Vers 9, in seinem Tempel ruft alles Herrlichkeit. Gold, dieser Glanz, dieses Gewicht, diese Schwere sollte Herrlichkeit Gottes ausstrahlen, dass man über Gott staunt. Dieses Wort Herrlichkeit, Kavod, bedeutet nämlich Schönheit, Kraft, Ehre und Gewicht. Und Gold ist das irdische Material, was das noch am schönsten, am besten darstellt und widerspiegelt. Und einige Gegenstände wie der Räucheraltar oder dieser Tisch, auf dem die Schaubrote waren, der war aus Akazienholz mit diesem reinen Gold überzogen. Dieser Leuchter war massiv aus reinem Gold. Fand ich interessant, einige Ausleger sagen, da ist doch eine interessante Mischung. Wir haben also diese Tische und den Räucheraltar, die erstmal aus Akazienholz sind. Und dann kommt dieses Gold dazu, eine Verbindung aus Holz und Gold. Holz steht für das Irdische, für das Vergängliche. Holz ist kein Dauermaterial. Und Gold ist das Ewige, das ist Gottes Welt. Und hier berühren sich beide. Und das ist schon ein Hinweis auf Jesus Christus in diesen Elementen, wo Himmel und Erde, Gottheit und Menschheit sich vereinen in Jesus Christus. Zurück zum goldenen Leuchter und seiner Symbolik. Der goldene Leuchter war die einzige Lichtquelle in diesem Raum. Und er steht für Gott, der das Licht der Welt ist. Ich habe einige Bibelverse. Ach, die hatte ich vorher schon. Okay, auch noch besser. Da steht im Psalm 104, Herr, mein Gott, du bist sehr groß, in Hoheit und Pracht bist du gekleidet. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Oder der David sagt, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Dieses Licht, das ist Gott. Seine Gegenwart in diesem Leuchter. Und dann ist interessant, gibt es Bibelverse, die von Jesus als dem Licht sprechen. In Offenbarung 21 zum Beispiel heißt es, und die Stadt, da wird von diesem himmlischen Jerusalem gesprochen, bedarf keiner Sonne noch des Mondes. Es braucht keine externe Lichtquelle, dass sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Das Lamm ist eindeutig Jesus Christus, das Lamm Gottes. Der Johannes der Täufer kündigt ihn so an, siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Jesus Christus ist das Licht. Und er selber sagt es ja von sich selber, ich bin das Licht der Welt. Interessant ist, im Alten Testament ist von Gott als dem Licht die Rede, im Neuen Testament beansprucht Jesus das Gleiche, weil er sagt, ich bin Gott, ich bin das Licht der Welt. Der Leuchter mit seiner Herrlichkeit, mit diesem puren Gold, ist ein Symbol für Gott, den Vater und für Jesus Christus. Interessant ist, wenn man beschreibt, wie dieser Leuchter hergestellt wurde. Dieses Gold, er wurde nicht gegossen wie das goldene Kalb in der Wüste. Da wurden alle Goldsachen zusammen gegossen zu dem goldenen Kalb. Dieser hier wird aus einem Klumpen Gold geschlagen und geschmiedet. Das ist nochmal ein wichtiger Unterschied. Geschlagen und geschmiedet. Und bei geschlagen und geschmiedet, da klingelt es bei uns. Zu Mose wird gesagt, du sollst einen Leuchter aus feinem Gold machen, Fuß und Schaft geschlagen mit Kelchen wie Mandelblüten, Knäufen und Blumen. Und da klingelt bei uns mit diesem Schlagen Jesaja 53, wo von Jesus gesagt wurde, dass er geschlagen wurde um unserer Sünde willen, um unserer Schuld willen. Ans Kreuz geschlagen, aber auch davor geschlagen. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetaten willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist eine Anspielung auf Jesus. Ganz Gott, die Herrlichkeit Gottes, pures Gold, aber geschlagen. Hier wird schon deutlich, dass dieser herrliche, wunderbare Gott in unsere Welt kommt und sich schlagen lässt, in Jesus Christus. Als der Geschlagene begegnet er uns Geschlagenen, vom Leben Gezeichneten. Die Bibel erklärt sich selbst, aber manches versteht man erst im Nachhinein. Ich bin mir nicht sicher, als die Priester vor diesem Leuchter standen oder als die ihn hergestellt haben, die Kunstleute, dass sie das verstanden haben. Im Rückblick nach dem Tod von Jesus, da passen plötzlich Dinge zusammen. War übrigens bei den Jüngern genauso. Nach der Auferstehung hat es bei ihnen manchmal erst geklingelt. Da heißt es sogar, Johannes sagt, dann haben wir es erst verstanden. Was Jesus vorher gesagt hatte, das klang so nebulös. Und plötzlich war es gestochen klar. Jesus ist der Zugang zu Gott. Er macht uns mit Gott bekannt. Mit ihm oder durch ihn kommen wir mit dem Licht Gottes in Berührung. Hier ist eine interessante Beschreibung. Kelche wie Mandelblüten. Ich möchte ganz kurz drauf eingehen, warum. Wie Mandelblüten, diese Verzierung an diesen Armen des Leuchters. Das hier ist nicht das Original, deswegen ist hier diese Verzierung nicht drauf. Würde gern darauf zeigen. Warum diese Mandelblüten? Der Mandelbaum war ein Frühblüher. Das war der erste Baum, der in Israel blüht. Und nach der Winterperiode, nach dem Tod sozusagen, kommt wieder Leben rein. Es ist ein Zeichen dafür, für dieses Wiedererwachen. Bei Aaron gibt es so eine Geschichte, wo sein Stab, er hatte so einen Mandelstab und so ein Stab, wenn man den als Wanderstab nimmt, ist mausetot. Ja, das ist ein toller Stab, aber der lebt nicht mehr. Der hat keine Wurzeln. Da gibt es eine Situation, da werden mehrere Stäbe vor Gott hingelegt und dann grünt und blüht und trägt Mandelfrüchte, dieser Stab über Nacht. Neues Leben aus etwas, was tot schien. Auch hier eine Anspielung auf Jesus. Im Nachhinein können wir es verstehen, vorher nicht zu verstehen. Jetzt ist die Überschrift hier für heute der Leuchter und der Heilige Geist. Und bisher haben wir gesehen, der Leuchter und Gott, der Leuchter und Jesus. Ja, und was ist jetzt mit dem Heiligen Geist? Wo wird hier auf den Heiligen Geist verwiesen? In dem Text hier ist von Lampen die Rede. Und zwar war da ein Schaft, auf dem nicht die Kerzen waren, sondern da waren so kleine Kelche, so kleine Lämpchen obendrauf, wo Öl reingetan wurde, wo ein Docht dran war und die brannten. Also da waren praktisch 7 solche kleinen Gefäßchen obendrauf. In 2. Mose 25 heißt es, und du sollst 7 Lampen machen und sie oben anbringen, dass sie nach vorne hin leuchten. Das heißt, der Docht war hier vorne. Das sind sich so kleine Lämpchen vorstellen, damals aus Ton, in dem Fall auch aus Gold. Keine Kerzen, sondern Lampen, die mit Olivenöl gefüllt wurden, 7 an der Zahl. Der Leuchter war im Prinzip eigentlich nur ein Ständer, wo die Lampen oben drauf waren. Und die Lampen symbolisieren den Heiligen Geist. In der Offenbarung, in Kapitel 4, heißt es, 7 Feuerfackeln oder Lampen brennen vor dem Thron, welche die 7 Geister Gottes sind. Und dieser Ausdruck 7 Geister Gottes wird immer wieder in der Offenbarung genannt. Sahaja im Alten Testament hat auch einmal eine Vision, wo er diesen goldenen Leuchter sieht und dann bekommt er eine Erklärung. Und die Erklärung heißt, nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen. Der Leuchter in Verbindung mit Gottes Kraft und mit Gottes Geist. Und jetzt sind wir bei Pfingsten. Das ist genau das Erlebnis, an das wir zurückdenken bei den Jüngern. Der Heilige Geist ist wie Feuerzungen auf den Köpfen der Jünger zu sehen. 120 waren sie damals zusammen, haben gebetet und der Heilige Geist kommt auf sie alle. Feuerzungen hatten wir schon mal irgendwo. Wer erinnert sich ins Alte Testament hinein? Mose vor dem Dornbusch. Da brennt der Busch, aber er verbrennt nicht. Das war kein normales Feuer, das war der Heilige Geist in diesem Feuer. Und da heißt es, Gott erschien dem Mose und der Engel des Herrn sprach zu Mose, zieh deine Schuhe aus, dieser Ort ist heiliger Boden. Der Dreiklang, Gott, der Vater, der Engel des Herrn im Alten Testament, der auftretende Jesus, bevor er Mensch geworden ist, und der Heilige Geist, dieses Feuer in dem Busch. Das finde ich sehr interessant, dass hier dieser Dreiklang sichtbar wird, der dreieinige Gott. Dreieinigkeit finden wir als diesen Ausdruck in der Bibel nicht, aber immer wieder kommt es zu dem Zusammenspiel von Vater, Sohn und Heiliger Geist. In der Vorbereitung habe ich eine Entdeckung gemacht, die mich echt umgehauen hat. Einer von den Kommentarschreibern hat etwas geschrieben, wo ich dachte, wow, ich habe das so oft schon gelesen und ich habe es nicht kapiert. Vielleicht geht es euch auch so, vielleicht habt ihr es aber auch schon verstanden. Er geht auf Lukas 15 ein. In Lukas 15 werden 3 Geschichten erzählt, wo Verlorenes gefunden wird. Die erste Geschichte ist der gute Hirte, der diesem einen Schaf nachgeht, das verloren ist. Die dritte Geschichte ist der Vater, der zu Hause auf den Sohn wartet, dass der heimkommt und ihn in den Arm nimmt und ihm sagt, du bist mein lieber Sohn und uns gilt genauso meine liebe Tochter, an die habe ich Freude. Und was ist mit der zweiten Geschichte dazwischen? Da ist eine Frau, die hat ein Geldstück verloren. Und was macht sie? Sie zündet eine Lampe an und macht sie auf die Suche. Der Heilige Geist, den braucht es, um Menschen wiederzufinden. Und das fand ich so toll zu sehen. Wow, ich habe echt gestaunt, mich richtig gefreut. Manchmal sind das so Entdeckungen, ich weiß nicht, ob ihr es nachvollziehen könnt, aber mich hat es umgehauen. Ich habe das schon 1000 Mal gelesen, ich habe auch schon x-mal drüber gepredigt und plötzlich merke ich, hier ist ein Geheimnis versteckt. Ein Geheimnis, Vater, Sohn und Heiliger Geist. In diesem Kapitel, alle drei machen sich auf die Suche nach dem Verlorenen. Und es braucht alle drei, damit wir wiedergefunden werden. Es braucht Jesus, der auf uns zugeht, der uns nachgeht, den Verlorenen. Es braucht den Heiligen Geist, der uns Licht ins Herz gibt, dass wir verstehen, wir sind verloren. Und dass wir merken, wir sind bei den Schweinen gelandet. Und dann macht sich ja auch der Sohn auf den Weg. Und dann braucht es den Vater, der sagt, hier bist du richtig. Willkommen daheim. Wow. Heute feiern wir Pfingsten. Das Kommen des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist kommt sichtbar zu uns. Im Alten Testament ist er relativ unsichtbar. Auch bei uns ist er ja relativ unsichtbar. Man sieht ihn nicht. Es gibt es mal so ganz gelegentlich, dass mit diesen Feuerflammen oder eben auch dann, wenn bei uns, dann eben durch Gaben des Geistes. Der kommende Sonntag wird in der Kirche Trinitatis genannt. Da ist sozusagen die Dreieinigkeit komplett. Da feiert man genau das, dass jetzt der Heilige Geist dazugekommen ist und sichtbar ist. Ich möchte wieder auf die Lampe zurückkommen, auf den Heiligen Geist. Die Lampe wird von Öl gespeist und das war ein reines Olivenöl, das von der ersten Ernte genommen wurde. Das allererste, was aus diesen Früchten rausgepresst wird. Das reinste Öl. Das wurde in den Tempel gebracht und sollte dort dieses Licht nähren. Und das Öl, kennen wir ja auch, wurde für Salbung gebraucht. Im Alten Testament gibt es manche von diesen Geschichten, wo Priester, König und Propheten gesalbt wurden. Das war Olivenöl mit schönen, wohlriechenden Kräutern. Und damit wurden Menschen gesalbt. Und damit kam der Heilige Geist in ihr Leben hinein, auf sie, für diesen Dienst. Damals eben für diese Spezialpersonen, nicht auf alle, auf Mann und Maus. Aber jetzt im Neuen Testament kommt er auf jeden, der Kind Gottes wird, kommt er in unser Leben hinein. Lampe und Öl symbolisieren beide den Heiligen Geist. Und jetzt ist interessant, dieses Öl wurde von den Priestern morgens und abends nachgefüllt in diesen kleinen Lampenbehältern, damit es Tag und Nacht brennt. Und da klingelt wieder etwas, das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, die auf den Bräutigam warten, um das Hochzeitsfest zu feiern. Und da geht es genau um dieses Thema, Achtung, das Öl könnte ausgehen. Es muss nachgefüllt werden. Und 5 hatten vorgesorgt. Die hatten ein kleines Gefäß dabei. Und als es langsam zur Neige ging, mitten in der Nacht, haben sie nachgefüllt. Und ihre Lampe hat weitergebrannt. Ihr Glaube ging nicht aus. Und die anderen 5 hatten nichts zum Nachfüllen. Und ihr Glaube ist verschwunden. Jesus erzählt dieses Gleichnis und betont, passt auf, dass dieses Öl nicht weggeht aus eurem Leben. Dass der Heilige Geist nicht vertrieben wird. Er muss immer wieder frisch in euch leben und wirken. Der Auftrag an die Priester war, dass sie nachlegen sollten, dass diese Lampen immer brennen. Da heißt es, Aaron und seine Söhne sollen dafür sorgen, dass die Lampen im Heiligtum, im heiligen Zelt, vom Abend bis zum Morgen leuchten. Sie hat ihren Platz vor dem Vorhang, der die Lade, oder dieser Leuchter, der die Lade mit dem Bundesgesetz verdeckt. Auch in allen kommenden Generationen sind die Israeliten zu der Abgabe verpflichtet. Da hieß es vorher noch, dass sie das Öl in den Tempel eben bringen. Und sie sind verpflichtet, das Öl zu bringen und eben die Söhne Aarons darauf zu achten, dass es nicht ausgeht. Eine ewige Ordnung bis heute. Jetzt sagen wir aber, Moment mal, das klappt ja gar nicht. Wir haben gar keinen Leuchter mehr. Der Tempel ist auch nicht mehr da, die Stiftshütte sowieso nicht. Wieso denn vielleicht für uns heute? Gilt das dann überhaupt noch? Wir sind das Heiligtum Gottes. Wir sind Tempel, sagt Paulus, Tempel des Heiligen Geistes, in dem er lebt. Das heißt, dieser Leuchter steht sozusagen in unserem Leben drin, von jedem von uns. Jesus Christus, Gott der Vater und der Heilige Geist sind anwesend, wenn wir Kinder Gottes sind. Und wir müssen darauf achten, dass dieses Öl weiter leuchtet. Warum ist es so wichtig, dass die Lampe brennt? damit das Heiligtum ausgeleuchtet wird. Damit das Heiligtum ausgeleuchtet wird, damit der Raum hell wird, in dem der Leuchter steht. Ich habe mich gefragt, okay, warum ist das so wichtig? Weil, wenn dieser Leuchter brennt, dann ist überhaupt erst Licht da. Und in diesem Heiligtum waren die Schaubrote zu sehen, da war dieser Räucheraltar, da war das Gold, da war die Herrlichkeit Gottes. Und der Heilige Geist möchte in uns leuchten und die Herrlichkeit Gottes zum Vorschein bringen, dass wir über den Vater staunen und über den Sohn Gottes staunen. Dass wir begeistert sind von ihm. Er macht immer den Vater und den Sohn groß. Und er bringt Licht ins Dunkel hinein. Da, wo Schatten sind, wo Dinge in unserem Leben sind, die nicht passen. Die will er ausleuchten. Er will uns Erkenntnis geben, wer sind wir, wo stehen wir, wie geht's uns. Damit wir diese Herrlichkeit damit Platz geben in unserem Leben, damit sie überall in uns Platz hat. Er möchte uns immer wieder neu inspirieren, sozusagen, dass wir verstehen, wie Gottes Wort und mein Leben zusammenpassen, wie der Glaube im Alltag funktioniert, wie es einfach Realität wird. Und da sind ja auch diese Mandelblüten wieder ein gutes Beispiel, dieser Frühblüher, die ja hier dran sind, die zeigen, es muss immer wieder frisch aufblühen, der Glaube. Diese Beziehung mit Gott ist eine lebendige, frische Beziehung. Wir sind so oft mit uns beschäftigt, dass wir den Leuchter vergessen, der im Heiligtum steht. Wir denken an uns, wir passen auf uns auf, aber wir passen nicht darauf auf, dass dieses Öl nicht ausgeht, dass er in uns leuchtet. Ich mache manchmal einen Spaziergang oben in Bolheim auf der Höhe und von da aus kann man wunderbar manchmal ein Alpenpanorama sehen. Also richtig gestochen scharf an guten Tagen. Jetzt die Tage war es ganz zart zu sehen. Bin vor einigen Jahren da lang gegangen und es war ein so schönes Panorama, ich hätte es echt jedem erzählen können, aber ich habe gemerkt, das interessiert manche Leute gar nicht. Da kam ein Pärchen vorbei und die waren mit sich so beschäftigt. Und die waren einfach so ins Gespräch vertieft, die haben da gar nicht hingeguckt. Am liebsten hätte ich gesagt, guck mal darüber. Okay, dann ein Mann kam vorbei, der war auch mit sich beschäftigt. Der hat in sich reingeschaut, auf den Boden geschaut. Sorge wahrscheinlich mit sich getragen. Er hat das Alpenpanorama nicht gesehen. Es war da, aber hat es nicht wahrgenommen. Und so kann das mit uns passieren. Der Leuchter ist da, wir nehmen ihn nicht wahr. Wir sind so bei uns. Und das ist eine Tragik. Wir verpassen manchmal Gott mitten im Alltag. Wir rechnen nicht mit ihm. Wir haben nicht vor Augen, dass er da ist. Unsere Aufgabe ist es, dass wir diesen Leuchter am Brennen halten. Wie hält man diesen Glauben lebendig? Wie sorgt man dafür, dass immer genug Öl da ist? Wie lassen wir uns von Gott dieses Alpenpanorama zeigen? Jesus hat es vorgelebt. Jeden Morgen hat er, oder wissen wir nicht jeden Morgen, aber es heißt an einer Stelle, wie für ihn üblich, ist er morgens, hat er sich zurückgezogen. Ob es jeden war, weiß ich nicht. Aber es war normal für ihn, Rückzug am Morgen. Gleichbesinnung auf Gott, mit ihm den Tag starten. Fragen Gott, wo bist du? Wie geht es dir? Was für Gedanken hast du? Ganz üblich, Jesus ist in die Synagoge gegangen mit den Jüngern. Das gehörte zum Wochenrhythmus dazu. In den Gottesdienst kommen, dass es normal ist. Selbst wenn es dann heute so regnet, hey, super, dass ihr da seid. Ihr habt es gepackt, ihr habt euch nicht abbringen lassen. Ja, und manchmal ist es so. Wir lassen uns von Regen abbringen. Ja, meine Güte, es waren doch keine Felsbrocken, die da runtergekommen sind. Die Jünger wurden immer wieder von Jesus aufgefordert, ihm nachzufolgen, ihm nachzueifern, es ihm nachzumachen. Auch das ist ein Motto für uns im Leben. Jesus, hier stehe ich gerade im Leben. Wo bist du gerade unterwegs? Was willst du? Was soll ich dir nachmachen? Wie soll ich mich in dieser Situation verhalten? In dieser stressigen Angelegenheit mit jemand anderem oder was auch immer. Auf Jesus schauen. What would Jesus do? Was würdest du jetzt machen und was willst du, dass ich es mache? Orte finden, wo man einfach leichter spürt, was Gott auch zu einem redet. Jeder von uns hat so seine Orte oder auch seinen Herzschlag. Das kann eine Kerze sein, die ihr anzündet. Das kann euer Sessel sein daheim. Oder für mich ist oft die Natur. Wenn mich Sachen drücken, dann gehe ich raus. Ich brauche die Weite und da kann ich mich konzentrieren, da kann ich mit Gott im Gespräch sein. Da kriege ich manchmal Bibelverse oder Wahrheiten vor Augen geführt. Ich habe es kurz bei der Mitgliederversammlung erzählt, was ich vor 2 Wochen erlebt habe. Ich möchte nur ganz kurz sagen, bin morgen spazieren gegangen. Ich habe ein paar Dinge gehabt, die mich bewegt haben aus dem normalen Leben und dachte einfach nur, wie gut, dass Gott die Kontrolle hat und dass er einen Überblick hat. Das war so die Quintessenz. Laufe ich ein bisschen weiter, höre ich ein Geräusch oberhalb von mir, ich gucke hoch, dann kommt tatsächlich eine Ente auf mich zugerast mit Karacho, vielleicht so 3 Meter vor mir und 3 Meter über mir und kackt. Ich habe nach einem besseren Wort gesucht, ich habe keins gefunden, so ich weiß nicht, wie ich es euch beschreiben soll. Auf jeden Fall denke ich, Was wird das hier? Bleib stehen, gucke, bam, direkt vor mir, klatscht das Ding runter. Wäre ich so weitergegangen, ich wäre frontal reingelaufen. In dem Moment schießt mir ein Vers oder ein Spruch in den Kopf, ich werde nicht zulassen, dass du beschämt wirst. Hab dann zu Hause nachgeguckt und es gibt tatsächlich einen Bibelvers, Jesaja 54, da heißt es, fürchte dich nicht, du wirst nicht beschämt werden. Dachte ich, cool. Und der Punkt war, guck nach oben auf mich, egal wie die Umstände sind. Gott sorgt. Ich erlebe das leider zu selten, ich wünsche mir, das wäre jede Woche so oder jede zweite Woche. Aber ich verpasse auch vieles, weil ich nicht da bin, wo Gott gerade reden möchte. Weil ich so durchs Leben laufe und ich so durchs Leben laufe. Das ist wichtig, dass wir unseren Job machen. Gott macht seinen, aber wir sollen unseren machen. Wann schaffst du Raum, dass Gottes Geist reden kann? Wann schaffst du Raum dafür? Und wo schaffst du Raum dafür? Interessant ist auch hier diese Aussage. Am Morgen hatten wir gesagt, da geht Jesus immer wieder auf Rückzug. Und hier steht, dass die Priester am Morgen und am Abend nachfüllen sollen. Das heißt, die erste Tätigkeit am Morgen, die letzte Tätigkeit, bevor sie ins Bett gegangen sind, war Öl nachfüllen. Ich dachte mir, okay, warum? Das Heiligtum ist ja dann ziemlich menschenleer, wenn die Priester ins Bett gehen. Dann leuchtet Gott so vor sich hin. Ja, er leuchtet vor sich hin, aber er war ja in der Mitte seines Volkes. Die ganzen Zelte waren ja drumherum. Und das sollte symbolisieren, ich bin da, auch gerade in der Nacht. Und das ist so gut, wenn wir in dieser Zeit, wo wir auch vulnerabel sind, wo wir zerbrechlich sind, das ist die Nacht, wo wir unsere Gedanken nicht kontrollieren können, wo die Träume kommen, wie sie kommen, wo das Unterbewusstsein Dinge verarbeitet, dass wir in diese Phase mit Gott hineingehen, dass wir da nochmal Öl nachlegen, dass nicht der Fernseher der letzte Eindruck ist, bevor ich einschlafe. Wie können wir das wachhalten? Ich habe neu verstanden, warum die Mönche ein liturgisches Gebet immer abends gesprochen haben. Weil du kommst manchmal aus einer Unruhe des Tages raus und du kriegst deine Gedanken nicht kontrolliert. Und du schläfst ein mit diesen Gedanken, du kriegst sie einfach nicht weg. Das ist dann auch immer eine Erleichterung, wenn man dann schlafen kann. Aber warum nicht dann ein liturgisches Gebet rausnehmen? Den Abendsegen zum Beispiel von Luther, gibt es in jedem Gesangbuch drin, im Internet finden wir das auch sofort, wo dann einfach schon was vorgegeben ist. Ich muss jetzt nicht wild in der Bibel rumschlagen, so, Herr, gib mir den passenden Vers, wo finde ich ihn? Sondern da kommt dieses Abendgebet, was jeden Abend kommt. Und das bete ich. Und den Vers lasse ich auf mich wirken. Und dann schlafe ich in seinem Frieden ein. Ich habe es oft gemerkt, wie sich Dinge in der Nacht ordnen. Wenn man plötzlich aufsteht und ein Frieden ist da und manchmal auch eine Klarheit über Dingen. Der Leuchter ist umkämpft. Merkt ihr das? Es ist umkämpft, dass dieses Öl ausgeht und es ist umkämpft sogar so weit, dass dieser Leuchter geraubt wird. Hier ist ein Bild von dem Titusbogen in Rom und der Feldherr Titus hat 70 nach Christus Jerusalem, bam, dem Erdboden gleichgemacht. Und dann raubt er die ganzen Schätze des Tempels. Und hier sieht man auf diesem Bild, was 10 Jahre später in Rom dahin gemacht wurde an diesen Bogen, wie der Leuchter, der goldene Leuchter geraubt wird. Klar, das war das teuerste und kostbarste. Aber hier geschieht noch mehr. Hier wird die Gegenwart Gottes aus Israel weggenommen. Das ist das, was da zum Ausdruck gebracht wird. Der Feind will den Leuchter stehlen. Das müssen wir uns mal bewusst machen. Das ist ein Glück, dass wir ihn haben, dass Gott ihn in unser Leben hineinstellt, aber er ist umkämpft. Der Feind will uns Gott wegnehmen. Er will uns den Glauben wegnehmen. Und wir müssen alles dafür tun, dass dieser Leuchter bei uns bleibt. Dass wir ihn nicht links liegen lassen und stiefkindlich behandeln, sondern dass wir ihn pflegen, dass wir ihm das Öl geben. Und der Priester kriegt noch einen Auftrag. Und zwar soll er jeden Abend, wenn er das nachfüllt, das Öl, den Docht reinigen. Von Ruß befreien, heißt es da ausdrücklich. Ein Bild dafür, dass wir die Beziehung zu Gott immer wieder reinigen müssen. Wir werden einmal Kinder Gottes, ja. Das ist dieser Moment der Bekehrung sozusagen. Oder der Prozess der Bekehrung, besser gesagt. Wo wir in die Familie Gottes eintauchen. Wir sind schon rein, wir sind schon gebadet, wie Jesus das einmal den Jüngern bei der Fußwaschung erklärt. Aber die Füße müssen trotzdem jeden Tag gewaschen werden. Und so ist auch hier mit diesem Docht. Jeden Tag muss er gereinigt werden. Jeden Tag und abends ist eine gute Gelegenheit, Rückblick zu halten und zu sagen, Jesus, ich glaube, da ist Ruß. Das sind Dinge, die passen nicht. Bitte mach's sauber. Um Vergebung bitten. Paulus sagt, ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Gottes Leuchter steht in unserem Leben als Einzelner drin. Er ist bei uns. Und er gibt uns Orientierung, er gibt uns Wärme. Wir sehen Gott klarer und wir sehen auch das Leben klarer. Aber interessant ist, Paulus sagt hier nicht, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Kontext macht schon deutlich, es geht auch um den Einzelnen. Ich fand es aber sehr interessant, dass hier heißt, ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Denn gerade in der Gemeinschaft der Gläubigen ist Gott anwesend. Gerade im Miteinander von Christen ist er spürbar und sichtbar. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und deswegen ist der Leuchter nicht nur umkämpft in unserem eigenen Leben, das herausgeht, sondern aus dem Leben der Gemeinschaft. Aus dem Leben der Gemeinde. Der Leuchter ist umkämpft. Auch in unserem Miteinander. Damals waren es 120 Personen, die haben zusammen gebetet und dann kommt der Heilige Geist auf sie. 10 Tage Gebet. Und der Teufel versucht alles, diesen Leuchter aus unserer Mitte zu stehlen, aus unserem Miteinander. Das müssen wir uns bewusst machen. Gemeinschaft nicht verlassen. Dabei sein im Gottesdienst, in der Kleingruppe, im Miteinander mit anderen Christen. Und wir müssen darauf achten, dass sich kein Ruß ansetzt. An diesem Leuchter, während er zwischen uns steht, in unserer Mitte steht. Das bedeutet immer wieder um Frieden ringen. Immer wieder den Ruß vergeben lassen, auch im Miteinander. Dem anderen eine Chance geben, Frieden, Raum geben. Wie oft? 70 mal 7 mal. Es gibt manche, die führen Buch und sagen, okay, jetzt bin ich bei 490 angekommen. Das soll eigentlich bedeuten, immer. Alles dafür tun, dass sein Licht nicht ausgeht und unsere Beziehung zu Gott lebendig macht. Das ist unser Auftrag. Ich möchte kurz zusammenfassen. Durch die Stiftshütte zeigt uns Gott, dass er mitten in unser Leben kommt, dass er mitten in unsere Realität kommt, mit seiner Realität. Dass da auch noch viele Geheimnisse sind, wir noch vieles nicht verstanden haben. Aber wir ihn erleben dürfen in unserem Leben, ihn kennenlernen dürfen. Ein Vorgeschmack auch auf Jesus, der dann in Fleisch und Blut kommt, sichtbar und anfassbar. Ein Vorgeschmack auf den Heiligen Geist, durch den er in uns lebt, durch den diese Gemeinschaft mit Gott lebendig ist in uns. Er lebt in uns persönlich und er lebt in unserer Gemeinschaft als Christen. Er tut alles dafür, dass er bei uns ist. Wir sollen alles dafür tun, dass er bei uns bleibt. Amen.